Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Wir steigen gleich wieder ein in die mittlerweile vierte Folge unserer sechsteiligen Podcast-Serie Tech Brotopia. Verhandelt kurz gesagt die Machenschaften der Tech-Milliardäre. Es geht um deren Visionen, Ideologien, Verschwörungstheorien und wie sie den Rechtsschwenk der US-Politik vorantreiben.
2025. Aus Nerds sind Tech Bros geworden. Und ihre techno-futuristischen Visionen gehen Hand in Hand mit dem autoritären Staat. In der VIP-Lounge stehen sie. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk.
The greatest capitalist in the history of the United States of America.
Hören Sie gleich Folge 4, Sis Lords of Speed. Wir laden Sie ein zu unserer nächsten Folge unseres Podcasts Tech Brotopia. Unsere Kolleginnen und Kollegen unseres Kompressorteams haben den gemacht. Finden Sie auch online in unserer Deutschlandfunk-App. Und ja, darin untersuchen wir kritisch das Weltbild und die Machtstrukturen der Tech-Elite des Silicon Valley. In der ersten Folge geht es unter anderem um die Idee, den Weltraum zu kolonisieren, ab zum Mars, Sie wissen schon. In Folge 2 geht es um die ungewöhnliche Verbindung, die Hippie-Bewegung der 1960er, 70er und libertärer Tech-Unternehmer von heute. Gestern haben wir Folge 3 gehört. Darin ging es um die Technologie als Religion. KI wird uns alle retten. Und jetzt in Folge 4 beschäftigen wir uns vor allem mit rechten Vordenkern und ihren radikalen Ideen. Sis Lords of Speed.
Deutschlandfunk.
There's this guy Curtis Yarvin, who's written about some of these things.
J.D. Vance 2021 im Podcast Jack Murphy Live. Der jetzige US-Vizepräsident spricht über Curtis Yarvin. Die USA seien keine Republik mehr, sondern ein Verwaltungsstaat. Und der müsse entweder übernommen oder beseitigt werden.
There's a great piece that I've sent to, you know, some of the people that I know.
Ich habe einen tollen Artikel an einige meiner Bekannten geschickt,
that are involved in the transition.
Die an der Regierungsübergabe beteiligt sind.
Das ist Curtis Yarvin selbst. Im Jahr 2025 im Podcast der New York Times. Der Host ist elektrisiert.
Können Sie mir sagen, an wen?
Da schwirren alle möglichen Leute rum.
Name one. Nennen Sie mir einen.
Name one. Nennen Sie mir einen. Wow.
Name one. I definitely know Mark Andreessen.
Ich kenne jedenfalls Mark Andreessen und deshalb habe ich diesen Artikel an Mark Andreessen geschickt.
So I said this, sent this piece to Mark Andreessen.
Mark Andreessen kennen wir schon aus der letzten Folge. Er ist einer der wichtigsten Risikokapitalgeber im Silicon Valley, Tech-Ideologe und Berater der Trump-Regierung.
Curtis Yarvin.
Ein Freund nennt er Curtis Yarvin. J.D. Vance, Mark Andreessen und Curtis Yarvin. Sie stehen für den Angriff auf die US-Demokratie. Vance für die Regierungsspitze, Andreessen für die Tech-Bro-Oligarchen und Yarvin für rechte Metapolitik. Und dann ist da noch einer. Würde man die Runde aufstellen, würde er etwas außerhalb stehen. Vielleicht eher in einer dunklen Ecke. Der britische Philosoph Nick Land.
Accelerationism is the basic belief that our technological capacities can and should be let loose by moving beyond the limitations imposed by capitalist society.
So hört er sich an. 2023 im Online-Seminar The Concept of Acceleration.
Psychosis is a part of what made Nick great as a philosopher, which was that he actually took experimentation in thought seriously.
Die Psychose ist ein Teil dessen, was Nick als Philosoph ausmachte. Er nahm das experimentelle Denken ernst. Und er hat sich dem auch in seinem Leben verschrieben. Man könnte sagen, er opferte sein eigenes Gehirn dafür.
Ich bin Banavsha Homasdi und das ist Tech Brotopia. Folge 4: Sith Lords of Speed. Kurzer Flashback in die letzte Folge. Da ging es um zwei fast schon religiöse Bewegungen aus dem Silicon Valley, die Technologie als Menschheitsprinzip schlechthin beschwören. den Techno-Optimismus und den effektiven Akzelerationismus, EAC. Beide feiern den Akzelerationismus und seinen Erfinder, Nick Land. Der Begriff Akzelerationismus fällt gerade häufiger, vor allem in der Berichterstattung über KI. In der Tech-Welt läuft ein Wettkampf der Systeme.
Right now, the AI arms race is on.
Meta, Google, OpenAI oder xAI investieren gerade Abermilliarden Dollar auf dem Weg zur AGI, der KI, die wirklich alles, was wir tun müssen oder wollen, genauso gut oder besser kann als der Mensch. ChatGPT ist da nur ein Zwischenstopp. Und weil das nicht zuletzt ein Mega-Geschäft ist, soll es am besten keinerlei Schranken geben. Im Gegenteil, die Beschleunigung soll weiter beschleunigt werden. Wer Regulierung will, ist ein Doomer, ein Untergangsprophet.
There's Doomerism, there's Accelerationism.
Akzelerationismus ist einer der Kernbegriffe in der Debatte um die Tech-Bros und ihre Ideologie. In der letzten Folge haben wir uns schon eine besonders wichtige und edgy Spielart davon angeschaut, den effektiven Akzelerationismus. Jetzt geht's aber tiefer in das Rabbit Hole, zurück in die 90er, an eine kleine englische Universität.
Have you ever heard of insect polyps?
Wir sind in Mittelengland, University of Warwick 1995. Keine der englischen Städte, bei denen es sofort klingelt, wie London, Liverpool oder Manchester, sondern Provinz. Hier gründet sich ein radikales Theoriekollektiv, die Cybernetic Cultural Research Unit, CCRU. Um den Philosophen Nick Land und die Cultural Studies-Forscherin Sadie Plant. Sie verlässt die Gruppe allerdings bald. Unangefochtener intellektueller Anführer wird nun Nick Land.
And when I arrived at university to study philosophy, I found that
als ich an die Universität kam, fand ich akademische Philosophie meist unglaublich langweilig. Das war so, bis ich Nick Land traf und anfing, seine Kurse zu besuchen.
That is until I met Nick Land and I began to study on his courses.
Maya B. Chronic war Teil des CCRU und quasi bei der Entstehung des Akzelerationismus mit dabei.
He was teaching on the radical poststructuralist philosophies of the
Er unterrichtete die radikalen poststrukturalistischen Philosophien der 60er und 70er Jahre.
And not just teaching them, but doing a kind of live philosophical research of his own.
Er lehrte sie nicht nur, sondern betrieb auch eine Art philosophische Echtzeitforschung, die offensichtlich erforderte, die Grenzen von Anstand und Nüchternheit zu durchbrechen. Er geriet in eine Art Gedankenrausch, in dem er nie wirklich wusste, was als nächstes passieren würde.
And entering into a kind of delirium of thought in which he never really knew what might happen next.
Auch die Beispiele, dass er Vorlesungen auf dem Boden liegend hält zu Drum and Bass oder Jungle Musik. Der hat ja in seinem Büro gelebt dort an der Universität und hat Unmengen an sowohl Gras geraucht, aber gleichzeitig auch sehr viel Amphetamine. Das Nietzscheanische ist insofern gegeben, dass halt Ekstase ein Zentralbegriff ist. Und Ekstase ist natürlich sowohl durch die Tanzekstase damals als auch durch die entsprechenden Drogen, die eine heißt sogar so, ist so eine Art Zentralleitbild gewesen für diese Zeit.
Am CCRU war radikales Denken angesagt. Und der Stoff kam nicht nur aus Theoriebüchern, sondern genauso aus der Science-Fiction-Literatur, aus Filmen wie Blade Runner oder Terminator oder vom Dancefloor, vom Future-Shock der hyperbeschleunigten Breakbeats von Jungle und Drum and Bass und natürlich von den neuesten Technologien.
We were talking about biotechnology, about the Internet, about the social effects of technology.
Wir sprachen über Biotechnologie, das Internet und die sozialen Auswirkungen von Technologie.
Der Philosoph Ian Hamilton Grant ging sogar so weit, die CCRU mit der Factory von Andy Warhol zu vergleichen. Der Vergleich ist nicht ganz falsch, Eine Gruppe von Leuten kommt zusammen, macht Party, nimmt Drogen und beschäftigt sich mit der Gegenwart. Ein Avantgarde-Kollektiv, angeführt von einem charismatischen Leader, das sich mit neuesten Ideen und mit Popkultur beschäftigt.
Also die sagten, sie wollten sich beschäftigen mit Kino, Komplexität, Währungen, Musik, E-Cash, Encryption, also Verschlüsselung, Feminismus, Fiktion, Bildern, anorganischem Leben, Jungle, Märkten, Matrizen, Mikrobiotik, Multimedia, Netzwerke, Zahlen, Wahrnehmung, Replikation, Sex, Simulation, Sound, Telekommunikation, Textilien, Texte, Handel, Video, Virtualität und Krieg.
Hanna Wallenfels ist Philosophin und kennt die verschiedenen Strömungen und Ideen, die am CCRU entstanden sind. Egal ob Cyberfeminismus oder Akzelerationismus. An Nick Land kommt man damals nicht vorbei. Leute reden von seiner magischen Aura. Er sei zugewandt gewesen, diskutierte lieber mit Studierenden in der Bar als mit ProfessorInnen. Und er fällt auf, allein durch seine Erscheinung. Auf alten Videos sieht man ihn. Hager, mit stechendem Blick, irgendwie eindringlich und unpersönlich. Und dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man sich durchliest, was er so schreibt.
Durch das logistisch beschleunigte technoökonomische Zusammenspiel zerfällt in einem Durchbrennen sich selbst optimierender Maschinen die gesellschaftliche Ordnung.
Das ist aus dem Text Meltdown, Kernschmelze, der als Ursprungstext des Akzelerationismus gilt. Das CCRU hat ihn auch vertont, gemixt und als Kassette dem Underground-Fanzine Collapse beigelegt.
Nick Land sieht den Kapitalismus als eine Art Maschine, die nicht gebremst, sondern beschleunigt werden sollte. Also es soll nichts mehr reguliert werden, sondern stattdessen entfesselt. Und damit geht es, würde ich sagen, Land darum, im Endeffekt das Kapital vom Menschen zu befreien. Und das ist jetzt so das Gegenteil von linken Akzelerationisten, wo es eher darum ging, den Menschen vom Kapitalismus zu befreien.
Den Kapitalismus von Menschen befreien. Was Nick Land metaphorisch meint und was wortwörtlich, das ist bei ihm nie so ganz klar. Der Kapitalismus erscheint in seinen Texten oft wie ein Akteur, ein Monstrum, das immer übermächtiger wird und den Menschen in den Staub tritt.
Da er sich auf nichts außer sich selbst bezieht, ist er von Natur aus nihilistisch. Er hat keinen vorstellbaren Sinn, außer der Selbstverstärkung. Er wächst, um zu wachsen. Die Menschheit ist sein vorübergehender Wirt, nicht sein Herr. Sein einziger Zweck ist er selbst.
Das schreibt Nick Land 2017 in seinem Text A Quick and Dirty Introduction to Accelerationism.
Es gibt keinen Unterschied zwischen der Zerstörung des Kapitalismus und seiner Intensivierung. Die Selbstzerstörung des Kapitalismus ist das, was er ist. Das Kapital revolutioniert sich selbst vollständiger, als es jede äußere Revolution je könnte.
Es geht um die Zerstörung von allem, ständige Disruption, macht Sachen kaputt und schreitet voran.
So Christopher Köhnen, Experte für Tech-Ideologien. Move fast and break things. Freie Marktwirtschaft mit innovativen Technologien. Im 18. Jahrhundert die Dampfmaschine, in den 90ern das Internet und heute KI. Nick Land nennt das die Techno-Kapitalmaschine. Und der Tech-Mogul Mark Andreessen im Silicon Valley greift den Ausdruck auf und verwendet ihn in seinem techno-optimistischen Manifest. Andreessen ist bekennender Fan. Er twittert öfter mal über Nick Land. Und selbst Elon Musk hat auf einen Land-Tweet reagiert. Nur, das mit der Techno-Kapitalmaschine hat Nick Land etwas destruktiver gemeint, als die Tech-Bros das aufgefasst haben.
I think basically accelerationism is the idea that the social effect effects and the radical alteration of the human.
Accelerationismus ist im Grunde die Idee, dass die sozialen Auswirkungen und die radikale Veränderungen des Menschen durch den Prozess einer zunehmend intensivierten Technologie etwas sind, das man eher feiern als verurteilen sollte.
So the idea that technology is somehow changing what it means to be human.
Die Idee, dass Technologie das Menschsein und die sozialen Beziehungen verändert, ist im Accelerationismus von daher etwas Positives. Er versucht, die Punkte der größten Intensität radikaler Veränderung der traditionellen Gesellschaftsformen zu identifizieren.
The radical alteration of traditional social forms.
Das Verständnis vom Kapitalismus aber hat sich Nick Land natürlich nicht von alleine ausgedacht. Vieles daran kommt von Karl Marx. Christopher Köhne nochmal.
Die Kernidee, und das leugnet niemand von denen, ist halt im Kommunistischen Manifest angelegt. Dass der Kapitalismus eine zerstörerische Bewegung ist, aber eine Zerstörung, die durchaus einen emanzipativen Moment hat. Das ist diese Passage, dass alles Ständische und Stehende verdampft, dass weltweit halt alle Traditionen zerschlagen werden, dass halt durch die sich globalisierenden Kapitalismus alles Rückständige halt platt gemacht wird, sind jetzt meine Worte.
And of course, capitalism is the great accelerating machine of technology.
Und natürlich ist der Kapitalismus die große Beschleunigungsmaschine der Technologie. Das heißt nicht, dass Kapitalismus zwangsläufig mit Beschleunigung oder Technologie gleichzusetzen ist, aber der Kapitalismus war de facto auf diesem Planeten der Motor radikaler Veränderungen. Wie schon Marx selbst erkannte, waren es Technologie und Kapitalismus, die uns aus dem Feudalismus herausführten.
Technology and capitalism that took us out of the feudal era.
Den Feudalismus, den Maya B. Chronic hier erwähnt, haben wir ja schon eine ganze Weile hinter uns gelassen. Und wenn wir mit Nick Land mitgehen, dann bringt uns die technokapitalistische Entwicklung am Ende die Auslöschung der Menschheit. Ob er das metaphorisch meint oder wirklich ernst, das weiß er wahrscheinlich nur selbst. Aber eine Portion Misanthropie gehört bei Nick Land und seinem Accelerationismus schon immer dazu.
Viele Menschen sprechen später zum Beispiel von eben diesem neoreaktionären Turn oder der Idee, dass Nick Land wahnsinnig wird und dann quasi zu einem rechten oder sogar neofaschistischen Vordenker wird. Tatsächlich muss man sagen, in dem Punkt, wo er quasi das CCIU oder mit die Koordination übernimmt, in den Mitte der 90ern, da ist er vor allem bekannt für eine gerade erschienene Publikation, die heißt The Thirst for Annihilation, also der Durst nach Auslöschung. Da kann man jetzt eine gewisse Menschenfeindlichkeit eigentlich schon relativ deutlich angelegt sehen. Die kann später eigentlich nicht als Überraschung daherkommen.
Ständiger Drogenkonsum, wildes Denken bis zur Erschöpfung. Lange konnte das nicht gut gehen. Irgendwann um die Jahrtausendwende hatte Nick Land auf der Suche nach einem geistigen Durchbruch dann einen geistigen Zusammenbruch. Damals hatte er ausgiebig mit Drogen, Schlafentzug und psychischer Überlastung experimentiert. In jedem normativen, klinischen oder sozialen Sinne des Wortes sei Land schlicht und ergreifend verrückt geworden, schreibt sein Verleger Robin McKay. Ob damit sein weiterer intellektueller Weg erklärt werden kann, ist unklar. Dass er in seinen Texten beginnt, reaktionäre und rechtsextreme Thesen zu verbreiten, sollte man damit nicht entschuldigen. Wir reden hier schließlich von Texten, in denen Land eine überlegene, gentechnisch optimierte Elite postuliert und den Rest der Menschheit als Abfall bezeichnet. Seine Aura als Desperado hat der reaktionäre Turn natürlich keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, für viele ist er eine Art abgründiges Faszinosum.
Die Figur Nick Land ist mittlerweile zu einer Art Meme geworden.
1998
verlässt Nick Land die akademische Welt. Anfang der Nullerjahre dann auch Großbritannien. Erst verschlägt es ihn nach Taiwan und schließlich zieht er nach Shanghai. Irgendwann stößt Land in dieser Zeit dann wohl auch auf einen Blog, der ihn nicht mehr loslässt. Unqualified Reservations. Aus der Auseinandersetzung damit entsteht ein Essay mit dem Titel Dunkle Aufklärung. Auf 90 Seiten setzt sich Land mit dem Autor von Unqualified Reservations und dessen Ideen auseinander. Sein Name? Mencius Moldbug, a.k.a. Curtis Yarvin.
A friend of mine, Curtis Yarvin. A friend of mine, Curtis Yarvin.
Yarvin postet teils hunderte Seiten politisch-philosophischer Traktate auf seinem Blog. Von Haus aus ist er eigentlich Softwareentwickler und Unternehmer. Einer seiner Finanziers und intellektuellen Verbündeten ist der Tech-Milliardär Peter Thiel. Für Nick Land ist dieser Curtis Yarvin der Sith-Lord der Neoreaktionären. Im Podcast der New York Times wird Yarvin gefragt, warum ein starker Mann besser für das Leben der Menschen sein solle.
You know, the best answer, when I ask people to answer that question, I sort of ask them to look around the room and basically point out everything in the room that was made by a monarchy.
Ich bitte die Leute, sich im Raum umzuschauen und alles zu zeigen, was von einer Monarchie hergestellt wurde.
Because these things that, you know, these things that we call companies.
Denn das, was wir Unternehmen nennen, sind eigentlich kleine Monarchien. Und dann schaut man sich um und sieht zum Beispiel einen Laptop. Dieser Laptop wurde von Apple hergestellt. Wenn Apple Kalifornien regieren würde, wäre der Staat dann nicht viel besser geführt, als wenn umgekehrt das MacBook Pro vom kalifornischen Ministerium für Informatik hergestellt würde?
Of computing, you can only imagine it.
Seine Philosophie nennt Curtis Yarvin Neokameralismus. Sie enthält eigentlich nicht viel mehr als das, was er hier sagt. Unternehmen sind wie Monarchien, weil sie von einem Alleinherrscher, einem CEO, geführt werden. Sie bringen das Beste für die Menschheit hervor. Und deswegen ist Monarchie die beste Staatsform und die Demokratie muss gestürzt werden. Über diese Dinge hat Curtis Yarvin im Januar dieses Jahres auch im Podcast der New York Times geredet. Yarvin hängt dabei im Stuhl, die Haare im Gesicht, sein Signature-Outfit, eine Motorradjacke aus Leder. Er gibt den Outlaw-Denker.
I'm sorry, I'm here in this building and I keep forgetting to make my best argument for monarchy.
Sorry, ich bin hier in diesem Gebäude und ich vergesse mein bestes Argument für die Monarchie zu nennen. Die Menschen vertrauen der New York Times mehr als jeder anderen Quelle der Welt. Und wie wird die New York Times geführt? Sie ist eine absolutistische Erbmonarchie in der fünften Generation.
It is a fifth generation hereditary absolute monarchy.
Yarvin kann gut erzählen, auch wenn er selten beim Thema bleibt. Er schmeichelt den Gastgebern. Er beschwichtigt, dass es nicht wirklich um einen faschistischen Umsturz gehe, sondern ein freundliches, prosperierendes Königreich. Was er wirklich meint, sagt er so nebenbei irgendwo in einem Exkurs zu Charles I. von England. Hier Anfang 2025 im Walk-ins Welcome Podcast.
Zweck eines Königs ist, König zu sein. Und Zweck eines Untertanen ist, Untertan zu sein. Der Versuch, die Rollen zu vermischen, macht alles kaputt.
Und Nick Land, der Yarvin in seinem Text Dunkle Aufklärung schon fast unwürdig hofiert, formuliert glasklar, was am Tag nach der Revolution passiert.
Wie bei jedem anderen Unternehmen sind die Interessen des Staates nun präzise als Maximierung eines langfristigen Shareholder-Value formalisiert. Die Regierungs-AG würde sich darauf konzentrieren, ein effizientes, attraktives, vitales, sauberes und sicheres Land zu führen, das in der Lage ist, Kunden anzuziehen. Keine Stimme, freier Exit.
Der Neustart als Regierungs-AG hat aber einen Feind. Die Kathedrale. So nennt Yarvin in seinen Texten die Universitäten und freie Medien. In seinen Augen Orte der Gedankenkontrolle.
The cathedral is essentially performing the functions that a ministry of truth would perform in a classic Orwellian, you know, environment. And it's performing the functions that a religion would in a classic theocracy.
Die Kathedrale ist ein Komplex legitimer Informationsquellen. Sie erfüllt in etwa die Funktion des Wahrheitsministeriums in einem klassischen Orwellschen System. Und sie erfüllt die Funktion der Religion in einer klassischen Theokratie.
Curtis Yarvin im Don't Tread on Anyone Podcast im Dezember 2020. Die Kathedrale muss also weg, damit die neue Elitenherrschaft, so wie Yarvin sie sich vorstellt, entstehen kann. Und dafür gibt es nur einen Weg, erzählt er dem rechten Star-Journalisten Tucker Carlson.
There's just no world in which you can do this without electing a president who says,
I am the chief executive of the executive branch.
Es ist nicht vorstellbar, das zu ändern, ohne einen Präsidenten zu wählen, der sagt, ich bin der Chef der Exekutive. Ich werde die Exekutive neu erfinden. Und das tue ich, indem ich die bestehende umgehe und eine neue schaffe, die alle Macht hat. Was die Leute angeht, die dort jetzt arbeiten, die werden pensioniert.
Retire all government employees. RAGE hat Curtis Yarvin das genannt. Und das erinnert doch verdächtig an...
This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
DOGE. Elon Musks Department for Government Efficiency. Die Ideen von Curtis Yarvin und Nick Land verbreiten sich in Chats, Online-Foren und über Blogs. Sie landen bei rechtsextremen PolitikerInnen, genauso wie bei Mark Andreessen, Peter Thiel und bei einem Mitarbeiter von Peter Thiel, einem gewissen J.D. Vance. Heute ist Vance der Vizepräsident der USA. 2021 hat er im Podcast Jack Murphy Live zu Yarvins Ideen das hier gesagt.
So one of the things I've always been very sympathetic to is this idea that we don't have a real constitutional republic anymore. What we have is an administrative state, right?
Ich sympathisiere mit der These, dass wir in keiner echten konstitutionellen Republik mehr leben, sondern in einem Verwaltungsstaat. Der Verwaltungsstaat kontrolliert alles, richtig? Wir sollten den Verwaltungsstaat grundsätzlich abschaffen. Eine andere Möglichkeit wäre, ihn für unsere eigenen Zwecke zu annektieren. Wir sollten dann alle Leute entlassen. Ich glaube, Trump wird 2025 wieder Präsident der Vereinigten Staaten sein. Trump sollte dann, wenn ich ihm einen Rat geben sollte, jeden einzelnen Bürokraten der mittleren Ebene, jeden Beamten im Verwaltungsstaat entlassen und durch unsere Leute ersetzen.
Fire every single mid-level bureaucrat, every civil servant in the administrative state, replace them with our people.
Gerade mal 4 Jahre später scheint genau das Wirklichkeit zu werden. Unter J.D. Vance als Vizepräsident. Nur einer ist nicht so ganz glücklich. Curtis Yarvin. Es gab keinen richtigen Umsturz. Das System steht immer noch. Was für Yarvin aus dieser Lage folgt, sagt er bislang nicht. Ins Spiel kommt da aber ein anderer Tech-Bro. Der Ober-Tech-Bro. Elon Musk. Laut New York Times hat der sich mit Yarvin getroffen, um über sein Projekt einer neuen Partei, der America Party, zu beraten. Was genau geredet wurde, ist nicht bekannt. Aber sich von Yarvin, dem Putschisten, dem die rechte Wende durch die Trump-Regierung viel zu lau ist, politisch beraten zu lassen, bedeutet etwas. Und dass Musk im Sinn hätte, den Angriff auf die demokratischen Institutionen zu stoppen und eine Partei der Mäßigung und Mitte zu etablieren, ist unwahrscheinlich. Das System der zwei Parteien sei am Ende, sagt er. Genau wie Yarvin eben. Im Podcast Walk-ins Welcome hatte der das System mit einem 80 Jahre alten Fahrrad verglichen.
Trump meint, ich fahre das Ding einfach mal. Und es macht einen komischen Satz nach vorne, fährt ein paar Meter und dann bricht die Gabel auseinander. Und dann wäre es wohl am besten, das Fahrrad neu zu bauen, aus komplett neuen Teilen, Stück für Stück. Aber sie versuchen, das Fahrrad zu fahren. Sie trauen sich einfach nicht.
Ein komplett neu gebautes Fahrrad. Das wäre dann wohl ein komplett neu gegründeter Staat. Und weil das in groß nicht so einfach geht, probieren die Tech-Bros sich im Kleinen aus. Pläne dafür gibt es natürlich schon.
We'll actually build new cities in our country again. These freedom cities will reopen the frontier, reignite American imagination.
Was diese Freedom Cities sein könnten, von denen Donald Trump hier spricht? Theresia Enzensberger ist Schriftstellerin. In ihrem Roman Auf See beschäftigt sie sich unter anderem mit dem großen Tech-Komplex.
Es ist diese Fantasie, dass es einen Ort gibt, wo es eine Tabula Rasa gibt. Dies ist auch eine Fantasie, die im Kolonialismus eine große Rolle gespielt hat. Also das Niemandsland. Da war nichts, da sind wir hingegangen, da waren die neue New Frontiers.
Es ist der amerikanische Gründungsmythos, der da wieder beschworen wird. Nur dass dieses Mal eben kein Staat gegründet werden soll, sondern freie Privatstädte.
Was ist eine freie Privatstadt? Stellen Sie sich ein System vor, in dem Ihnen ein privates Unternehmen als Staatsdienstleister Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum bietet.
Das Problem in der Demokratie funktioniert es nicht.
Der deutsche Milliardär Titus Gebel war das. Mehr über den Abschied vom Staat, wie wir ihn kannten, in der nächsten Folge von Tech Brotopia. Eine Podcast-Serie in 6 Folgen. Host bin ich, Anafshe Hormasdi. Idee und Konzept: Philipp Schnee und Hartwig Fenz. Recherche und Skript: Jaya Mirani, Jenny Gensmer, Philipp Schnee und Hartwig Fenz. Zusätzliche Recherche: Marie Zinkan. Redaktion: Kais Harabi und Hartwig Fenz. Regie: Philipp Brühl. Ton- und Sounddesign: Lukas Wilke. Faktencheck: Johanna Klenke, Katrin Krautwasser und Laura Mattausch. Projektleitung und Koordination: Lars Hendrik Beger und Christine Watti. Produktion: Deutschlandfunk, Juli 2025. Alle Folgen von Tech Brotopia hört ihr in der Deutschlandfunk-App.
Genau so sieht es aus. Oder auch morgen wieder bei uns ab 14 Uhr im Programm.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Susanne Balthasar.
Wegen der Kürzungen im Berliner Kulturetat war darüber spekuliert worden, ob Theater der Hauptstadt schließen müssten. Nun stellte Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson in einem Interview mit der Berliner Zeitung klar, dass die vielseitige Berliner Theaterlandschaft erhalten bleiben soll. Weiter kündigte die Kultursenatorin an, die als unselbstständige Landesbetriebe geführten Theater, wie etwa das Deutsche Theater, die Volksbühne und das Maxim Gorki Theater, besser zu kontrollieren. Diesen Einrichtungen fehle bislang die Kontrolle etwa eines Stiftungs- oder Aufsichtsrates und die Expertise von außen. Nach einem Protestbrief der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Londoner Royal Ballet and Opera seine für 2026 geplante Produktion von Puccinis Tosca an der Oper in Tel Aviv zurückgezogen. Darüber berichtet die britische Zeitung The Guardian. Rund 180 Tänzer, Sängerinnen, Musiker und Mitarbeiterinnen hatten in dem Schreiben die Haltung des Hauses zum Gaza-Krieg kritisiert. Man lehne Aufführungen in Israel ab, zitiert die Zeitung, denn die dortigen Institutionen stützten einen Staat, der massenhaft Zivilisten umbringe. Zudem böte die Oper in Tel Aviv Soldaten Freikarten an. Der Brief hob hervor, dass sich die Royal Opera nach der russischen Invasion schnell mit der Ukraine solidarisiert habe. Dass es im Gaza-Krieg anders sei, empfinde man als betäubende Doppelmoral. Das preisgekrönte Scheidungsdrama Marriage Story überzeugt durch seine Realitätsnähe. Die Streitigkeiten zwischen dem von Adam Driver und Scarlett Johansson gespielten Paar sind offenbar nicht nur für Menschen verstörend. Die Passagen werden in den USA genutzt, um Wölfe davon abzuschrecken, Vieh anzugreifen. Darüber berichtet das US-amerikanische Wall Street Journal. Demnach werden die Filmszenen von Mitarbeitern des US-Landwirtschaftsministeriums in Oregon genutzt. Die Teams spüren mit Drohnen und Wärmebildkameras Wölfe auf. Diese werden dann per Lautsprecher mit den bissigen Beleidigungen der Filmeheleute beschallt und vertrieben. Sie war die erste Frau an der Spitze des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 und Vorbild für eine James-Bond-Figur. Jetzt ist die Thriller-Autorin Stella Remington im Alter von 90 Jahren gestorben. Nach ihr wurde M, die von Judi Dench gespielte Vorgesetzte von James Bond, entwickelt. Erstmals trat sie in GoldenEye auf. Der aktuelle Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes sagte, die erste Frau weltweit an der Spitze eines Geheimdienstes habe Barrieren durchbrochen und gezeigt, wie wichtig Vielfalt in Führungspositionen sei. 1996 trat Remington zurück und veröffentlichte später selbst eine Reihe von Spionage-Thrillern.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und ich bin Busat Yam. Hallo. Wir sprechen gleich über das von der New York Times hochgelobte Buch Deep House, The Gayest Love Story Ever Told. Unter anderem heißt es da, es sei ein fabelhaft faszinierendes Hybrid-Memoir und eine queere Geschichte. Unser Literaturkritiker sieht das etwas anders. Eine Ehe kann nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden. Erst als die Bundesstaaten überlegt haben, ob Männer auch Männer heiraten können, macht die Regierung das zum Gesetz mit Bill Clinton. Das war 1996. Und ein sehr persönliches Buch erzählt jetzt von dieser Zeit danach, politisch und privat. Das heißt Deep House von Jeremy Atherton Lynn. Und mein Kollege Stefan Mesch hat es für uns gelesen. Stefan, der Autor schreibt 400 Seiten über seine Fernbeziehung.
Erstmal ja. Also der Autor ist heute 50 und er schreibt für Magazine und das ist seine große Liebe. Mit der ist er, glaube ich, echt bis heute zusammen. Die treffen sich in London, der Brite ist 20 und studiert Kunst und 3 Jahre lang besuchen die sich dann gegenseitig. Und dann bleibt dieser britische Partner einfach illegal in San Francisco ab 1999, fast 10 Jahre lang ohne Visum, so als Illegal Alien. Die arbeiten beide in der Videothek. Aber was ist, wenn er zum Beispiel ins Krankenhaus muss? Oder die Mutter in England wird dann schwer krank. Aber falls er hinreist, dann darf er 10 Jahre lang nicht zurück in die USA. Also die politische Frage ist, gibt es eine Form von Partnerschaft für uns zwei, mit der wir legal im selben Land leben dürfen?
Und wie viel Platz kriegt dieser politische Aspekt jetzt im Buch?
So ein Drittel. Und das ist für mich auch das tolle Drittel. Also Deep House erzählt, wie Leute gegen die USA klagen, um nicht ausgewiesen zu werden oder für die Ehe für alle oder zum Beispiel auch, weil gleichgeschlechtlicher Sex auch im eigenen Zuhause ganz privat noch illegal ist in manchen Bundesstaaten. Und das wird dann trocken nacherzählt, diese Klagen. Aber man lernt dabei so viel drüber, wie die Mächtigen so ganz große Ungerechtigkeiten verteidigen. Also der Staat macht das ja bis heute zum Beispiel. Gerade diese Ansage, wer einreist, soll bis zu $15.000 Kaution hinterlegen. Und um das zu ändern, muss halt jedes Mal irgendwer Zielscheibe werden und sagen, okay, ich klage.
Unglaublich. Das klappt, sagst du. Das heißt, was klappt nicht? Ich höre raus, du hast ein doch eventuell größeres Problem mit dem Buch.
Ich habe ein Stilproblem. Ich habe einfach hart die Augen gerollt. Also das Private ist politisch und der Körper ist politisch. Das kennen wir aus der Theorie, oft aus französischen Texten. Und es gibt Queer Theory mit Titeln wie »Ist das Rektum ein Grab?« Und hier kommt jetzt ein Autor, der diese Texte kennt und der sehr poetisch und sexy sein will, aber der nicht viel zu sagen hat zu Gender oder Feminismus oder Machtkritik. Sein Vater ist Chinese, aber auch zu Race geht's hier nicht aktiv. Sein Ding ist, queere Leute sind eine Grenzüberschreitung. Wir sind subversiv, wir sind transgressiv. Wenn man in San Francisco gleichgeschlechtlich heiraten darf, warum hissen wir dann zur Feier die US-Flagge? Weil er findet, es wäre besser, wenn wir uns vor dem Rathaus gegenseitig fisten. Das Buch ist jetzt voll mit ganz platten, läppischen Gedankenblitzen wie, wenn der Hintern meines Partners stinkt, dann soll auch mein Gesicht nach ihm stinken und dann fahre ich Bus und alle riechen diese transgressive Queerness. Mhm. Aber Entschuldigung, wenn das die Ideen sind, auf die du erkennbar am stolzesten bist, auf 400 Seiten Jura-Nacherzählung und kitschig erzähltem Alltag, dann sage ich, sorry, nee, schlecht gedacht, schlecht argumentiert und ziemlich schlecht geschrieben.
Es klingt auf jeden Fall etwas obszön. Ich finde deine Meinung interessant, denn im New Yorker und auch in der New York Times wird Deep House ja gefeiert. Woran liegt es denn? Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, es ist wirklich gerade total wichtig, ganz detaillierte Protokolle zu führen. Also wie sprechen die Mächtigen? Also Friedrich Merz zum Beispiel will die Regenbogenflagge nicht auf dem Bundestag, weil wir sind kein Zirkuszelt. Und sowas muss aufgeschrieben werden. Also Deep House erzählt zwar nur bis 2007, das ist kein Buch, mit dem man jetzt super informiert über die Kämpfe 2025 ist, aber das ist gar nicht schlimm. Wichtig ist einfach, mal die genauen Mechanismen nachzulesen, weil wenn man die immer wieder erkennt, und dann kommt man einfach weiter. Also mit welcher Sprache wird immer wieder abgelehnt und marginalisiert?
Ein doch eher ernüchterndes Fazit. Welches Buch würdest du denn stattdessen empfehlen?
Es gibt so ein Sachbuch über AIDS von 1987. Das heißt auf Deutsch, und das Leben geht weiter. Und das erzählt im selben Stil, wie die US-Politik fast gar nichts tut. Und ich habe das vor Corona gelesen und bei Corona dann immer zum Beispiel an so reiche Hetero-Mafiosi gedacht, die eine schwule Sauna in New York haben in den 80ern und die sagen, es ist schwule Freiheit, dass unsere Sauna immer offen bleibt, weil Infektionsschutz, das zerstört auch die Wirtschaft. Also dieses Buch ist so das Vorbildbuch für solche Bücher und das Leben geht weiter. Nur beim Buch Deep House wünsche ich mir, dass das eigentlich so 100 queere Autorinnen einfach lesen und dann sagen, das kann ich besser und dass die alle was Eigenes machen. Weil wir brauchen Bücher, die aus allen Perspektiven zeigen, wie staatliche Gewalt ins Private reinwirkt. Aber diese Pseudopoesie von diesem Autor, die war mir jetzt echt zu oberflächlich und zu selbstverliebt und zu nichtssagend.
Also, wer da jetzt gerade wegen der Kritik von Stefan Mensch neugierig geworden ist, Deep House, The Gayest Love Story Ever Told, ist auf Englisch erschienen. Bei Penguin kostet rund 20 Euro. Oder aber auch den Titel habe ich mir notiert und Das Leben geht weiter von Randy Schirz. Herzlichen Dank.
Gerne.